Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wie, wo und wann infizieren sich Menschen in Deutschland eigentlich mit Corona? Diese Fragen lassen sich auch im Jahr 3 der Pandemie noch nicht so klar beantworten, wie Fachleute das gerne hätten. Deshalb fordern die schon länger Kohortenstudien, bei denen der Infektionsstatus einer repräsentativen Anzahl von Menschen über einen längeren Zeitraum regelmäßig erfasst wird. Im Raum Lübeck hat man im April 2020 so eine Kohortenstudie gestartet und ein Jahr lang rund 3000 Menschen je 7-mal untersucht. Rund 20.000 PCR- und Antikörpertests wurden dazu bis März 2021 gemacht und über 90.000 App-basierte Fragebögen ausgewertet. Was dabei rauskam, beschreiben die Forscher um Professor Christine Falk vom Institut für Neurogenetik der Uni Lübeck gerade im Fachmagazin Science Advances. Ich habe die Projektsprecherin vorhin gefragt, welche zentralen Erkenntnisse hat die Langzeitkohortenstudie namens ELISA erbracht?
Also das Erste war, dass tatsächlich auch am Ende dieses ganzen ersten Jahres nur 3,5% dieser Lübecker Bevölkerung überhaupt Antikörper hatten. Sprich, die Durchseuchung war immer noch sehr, sehr gering, vor immerhin nur einem Jahr. Das war ein ganz wesentliches Ergebnis. Und am Anfang war natürlich die Dunkelziffer enorm hoch, das hatten wir auch erwartet. Die betrug ca. 90%, also nur einer von 10 wusste überhaupt, dass er oder sie Corona gehabt hat. Und am Ende der Studie, natürlich wurde dann ganz viel getestet inzwischen, war die Dunkelziffer bei knapp unter 30%. Das ist natürlich ein enormer Rückgang. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, naja, immerhin wusste immer doch noch nur einer von 3, dass er oder sie es gehabt hatte. Das sind vielleicht wesentliche Dinge, ja, und im Verlauf gerne noch mehr.
Die Datennahme endete im März 2021. Das heißt, über die später dann grassierenden Virusvarianten Delta und Omikron verrät Ihre Analyse jetzt letztlich erstmal gar nichts. Trotzdem die Frage, was waren denn im Untersuchungszeitraum dann die maßgeblichen Treiber des Infektionsgeschehens im Großraum Lübeck?
Insgesamt war natürlich die Prävalenz, wie wir das ja nennen, also das Vorkommen der Erkrankung bzw. der Antikörper in dem Fall, war niedrig. Und man kann gar nicht sagen, dass wir ganz klare Treiber herausgefunden hätten. Wir haben aber, gerade weil wir schon annahmen, dass die Zahlen insgesamt nicht so hoch sind, noch Risikogruppen uns herausgesucht. In dem Sinne, dass wir uns Gruppen besonders angeschaut haben, die vielleicht ein besonders hohes Infektionsrisiko hatten, wie zum Beispiel medizinisches Personal, aber auch Lehrer, Lehrerinnen und so weiter. Und da ist tatsächlich genau auch das herausgekommen, dass das höchste Ansteckungsrisiko unter den Krankenschwestern sich befand, aber auch Studierende tatsächlich hatten ein höheres Risiko, Feuerwehrleute, Polizei und so weiter. Also das konnten wir zeigen. Und umgekehrt, das möchte ich vielleicht auch erwähnen, konnten wir einiges zeigen, dass eben gerade nicht das Infektionsgeschehen trieb. Auch das ist ja eine sehr wichtige Erkenntnis. Und das gilt zum Beispiel für den Tourismus, der im Sommer 2020 ja hier sehr, sehr aktiv war. Und trotzdem gab es zu dem Zeitpunkt überhaupt keinen Anstieg der Infektionszahlen.
Vor dem Hintergrund, was Sie sagen, welche Infektionsschutzmaßnahmen waren denn retrospektiv betrachtet jetzt sinnvoll?
Das ist eine natürlich ganz entscheidende Frage, die allerdings nicht ganz so einfach zu beantworten ist. Wenn man das wissenschaftlich sauber machen möchte, dann muss man das natürlich prospektiv, das heißt in die Zukunft geblickt machen und braucht eine Vergleichsgruppe. Also beispielsweise eine, die Masken trägt, eine, die keine Masken trägt. Nur dann kann man natürlich mit Sicherheit sagen, das war jetzt der effektivste Infektionsschutz und so eine Studie gibt es überhaupt nicht. Trotzdem kann man mit Sicherheit, wirklich fast mit Sicherheit sagen, dass das Tragen von Masken, das Abstand halten und natürlich auch in den wirklich Hochzeiten der Pandemie, die Lockdown-Maßnahmen ganz sicher wirksam waren. Das ist überhaupt keine Frage.
Sie kommen allerdings auch zu dem Schluss, dass zum Beispiel das Nutzen des öffentlichen Nahverkehrs keine Erhöhung des Infektionsrisikos mit sich gebracht hat. Wie übertragbar sind denn solche Erkenntnisse auf Regionen mit deutlich höherer Inzidenz, wie wir sie jetzt zum Beispiel an vielen Orten in Deutschland haben?
Natürlich ist es so, dass wenn das Infektionsgeschehen viel aktiver ist, dass dann das Ansteckungsrisiko entsprechend steigt. Das ist keine Frage. Trotzdem war es und ist es ja immer noch so im öffentlichen Nahverkehr, dass auch durch das Tragen von Masken dort ein relativ guter Schutz erzielt worden ist und natürlich wir inzwischen auch die doch relativ hohe Impfquote haben, sodass insgesamt da jetzt auch doch von einer sicheren Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs insgesamt ausgegangen werden kann. Wobei man auch sagen muss, auch in Lübeck war natürlich zwischenzeitlich ein sehr, sehr aktives Infektionsgeschehen zu verzeichnen. Und auch da hatten wir dann keinen Peak zum Beispiel in den Ansteckungen im öffentlichen Nahverkehr oder sowas, was wir verzeichnen konnten. Das hat es einfach nicht gegeben.
Und das Ergebnis, was Sie gerade schon nannten bezüglich des Tourismus, dass der also in der Region Lübeck kein Treiber des Infektionsgeschehens war, wäre das auch haltbar im Lichte der neuen Virusvarianten jetzt, die wir seitdem gesehen haben?
Ja, natürlich muss man das Ganze tatsächlich in dem Lichte betrachten, dass wir im Sommer 2020 enorm niedrige Zahlen hatten. Das heißt, sich anzustecken, die Gefahr, das Risiko war zu dem Zeitpunkt einfach niedrig. Trotzdem hatte man natürlich Angst, dass die vielen Touristen, die kamen, das Infektionsgeschehen antreiben könnten. Das ist zum Glück nicht geschehen. Die neuen Virusvarianten, wie wir wissen, sind nochmal deutlich ansteckender als die, mit denen wir es zunächst zu tun hatten. Insofern kann man natürlich davon ausgehen, und genau das sehen wir jetzt auch, viele Rückkehrer, Rückkehrerinnen aus Skiurlauben und so weiter bringen jetzt doch wieder Infektionen mit. Es ist tatsächlich immer letztlich eine Frage des Infektionsschutzes und natürlich der Prävalenz, so ist es. Aber bei einer stabilen Prävalenz und guten Schutzmaßnahmen, das glaube ich, kann man wiederum klar sagen, da kann man sich auch etwas trauen. Sprich, der Tourismus im Sommer 2020 war sicher und war entsprechend auch richtig, dass das so stattgefunden hat.
Was wären denn aus Ihrer Sicht die Lehren, die wir aus Ihrer Langzeitstudie im Raum Norddeutschland jetzt für die nächste Corona-Welle im Herbst deutschlandweit ziehen können und sollten?
Ja, da würden wir natürlich sehr gerne einfach nochmal weitergehen. Und das ist im Prinzip, ja, steckt das auch schon hinter jeder Ihrer Fragen. Das ist schön, dass wir das jetzt bis letztes Jahr so machen konnten. Aber spannend ist natürlich, was ist jetzt passiert im letzten Jahr? Was haben die Impfungen entsprechend gebracht? Wie hoch ist da jetzt die entsprechende Antikörperrate? Und natürlich auch die Durchseuchung mit den ansteckenderen neuen Varianten. Und das untersuchen wir tatsächlich aktuell. Da haben wir nur noch keine Ergebnisse. Da trudeln gerade die Ergebnisse ein. Da sind wir sehr gespannt. Und wir hoffen auch, das ist unser Ziel, dass wir im Sommer und auch im Herbst noch mal zwei neue Erhebungszeitpunkte machen können, um dann genau zu schauen, wie geht es tatsächlich auch weiter, welche Varianten gibt es vielleicht dann, wie entwickelt sich das Infektionsgeschehen. Und die allgemeine Erkenntnis aus unserer Studie ist sicherlich, dass es möglich ist, mit so einer stabilen Kohorte zu arbeiten. Die macht in unserem speziellen Fall ziemlich genau 1% der lokalen Bevölkerung aus. Und es ist sehr gut möglich, das Infektionsgeschehen mit der Surveillance der Bevölkerung von nur 1% sehr, sehr genau abzubilden. Und von daher ist es vielleicht auch eine Methode, die man eben sehr gut anwenden kann, um weiteres Infektionspandemiegeschehen zu beobachten, zu monitoren und dann natürlich entsprechend frühzeitig zu reagieren, wenn es denn nötig wäre.
Das heißt, die Botschaft wäre, lass uns drüber nachdenken, ob wir ähnliche Studien bundesweit regional auflegen.
Unbedingt, absolut. Das ist, wird ja auch vielfach gefordert und in der Tat hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung aktuell eine neue Initiative im Blick, an der wir hoffen, uns auch beteiligen zu können, wo genau das passieren soll, wo deutschlandweit tatsächlich jetzt nochmal im Sommer, vielleicht auch im Herbst, genau ein solches Surveillance-Konzept umgesetzt werden soll, ganz genau.
Soweit das Gespräch mit Professor Christine Klein von der Uni Lübeck. Sie ist eine der Sprecherinnen der Corona-Kohortenstudie ELISA, die in Norddeutschland die größte ihrer Art ist.